Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Hallo, hier ist Harald Sturm und schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Florian Nowak aus Wien. Manchen ist er in der Rundfunkszene bekannt, weil er den Radiosender Lounge FM aufgebaut hat und es steht ein neues Medium, ein Medienprojekt in Österreich am Start, das er macht. Und über dieses Medienprojekt will ich heute mit ihm sprechen. Schön, dass du da bist, lieber Florian.
Lieber Harald, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gib mir eine Korrektur zu Beginn. Florian Nowak aus Oberösterreich. Oh. Wie du weißt und lebe mittlerweile, wenn auch schon sehr lange und sehr gerne in Wien.
Ja, wir sind ja nicht so weit auseinander entfernt, ungefähr so 20 Minuten aufgewachsen. Und freue mich, dass ich dich heute da habe, weil ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Linzer Künstler, dem Werner Pfeffer. Und der hat einen interessanten Satz gesagt, nämlich, das Jetzt, das ist es, was ich suche. Und dein Medium-Projekt heißt ja Jetzt. Und wenn du die Marke Jetzt in einem kurzen Satz beschreiben würdest, ohne dass die Menschen, die es jetzt hören, noch kennen, wie würdest du denn Jetzt in einem Satz kurz beschreiben?
Jetzt ist das Versprechen, verlässlich auf eine sehr bequeme Weise informiert zu werden und dabei mitreden zu können.
Okay, damit wir die Katze ein bisschen aus dem Sack lassen, oder nicht ein bisschen, dass wir die Katze aus dem Sack lassen. Was ist jetzt und was kann man sich darunter vorstellen?
Wir planen in Österreich ein neues Qualitätsmedium, das auch was die Verbreitung betrifft, sehr konsequent einen Weg begeht, nämlich Verbreitung digital. Und um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, wir planen eine App für Journalismus. Jetzt wird der Name sein, die Adresse ist jetzt.at und was wir vorhaben, ist eine Form nach Österreich zu holen und eine Form der Finanzierung, wie es europaweit schon sehr gut gelingt, nämlich finanziert über Mitglieder. Wir gründen hier eine Gemeinschaft, die gemeinsam ein Qualitätsmedium ermöglicht nach internationalen Standards. Wir sehen, dass das in anderen Ländern sehr gut funktioniert, wenn man in die Schweiz schaut. In der Schweiz gibt es die Republik, in Holland, das waren überhaupt die Pioniere, das Medium dort heißt der Correspondent, in Dänemark gibt es Zetland und seit gar nicht so langer Zeit eine Tochter der Dänen, die Finnen, das heißt Uusi Juttu. Und ein bisschen schaue ich aber auch in die Slowakei, wo es ein digitales Medium gibt, ein Denik N, das zwar nicht ganz so konsequent mittelfinanziert ist, aber über Zahlung digital qualitätsvollen, verlässlichen Journalismus bietet.
Also das Medium ist werbefrei?
Das Medium wird finanziert durch Mitglieder. Wenn man sich international anschaut, in einzelnen Ländern werbefrei ist. Wir glauben, dass wir, also wir sind davon überzeugt, dass wir eine Mission verfolgen, diesen Qualitätsjournalismus möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und da schließe ich jetzt auch nicht aus, dass ein Teil der Finanzierung über Werbung kommt.
Mhm. Du startest jetzt ja quasi mit einem weißen Blatt Papier. Welche Haltung repräsentiert jetzt? Also welches Weltbild werdet ihr in eurem Journalismus, weil Qualitätsjournalismus, Qualität ist für mich zu generischer Begriff, Innovation ist mir auch zu generisch, ich möchte es ganz gerne ein bisschen fester greifbar machen, damit wir, wenn wir mal in 5 Jahren wieder vielleicht eine Replik machen, welche Werte und Haltungen stecken dahinter? Weil das wird ja auch ganz gerne in eurem Newsletter propagiert, wir sind Menschen mit Haltung und was heißt das genau?
Wir starten nicht mit einem weißen Blatt Papier, wir starten mit überhaupt keinem Papier. Wir starten, wenn man so will, mit einer weißen Homepage, die wir derzeit sozusagen bespielen, aber sozusagen von dieser Metapher abgesehen, die jetzt natürlich uns wichtig ist, weil wir ja auch hier ein Versprechen abgeben, das ungewöhnlicherweise eben nicht sagt, Tageszeitung ausdrucken, vor die Tür legen, sondern dorthin liefern, wo du bist, nämlich auf dem Homescreen deines Smartphones, wovon wir uns im Übrigen sehr viel versprechen, weil wir natürlich auch merken, wie magnetisch dieses Ding in unserem Alltag zur Universalfernbedienung geworden ist. Was verstehen wir unter Qualitätsjournalismus? Und ich verstehe die Kritik total, weil es ist ja ein bisschen eine brancheninterne Bezeichnung und viele sagen, welche Zeitung behauptet nicht von sich auf die eine oder andere Weise Qualität zu bieten. Im Kern ist eine Information qualitativ, wenn sie verlässlich ist. Ich möchte mich darauf verlassen. Das ist aber kein Plädoyer zu sagen, bei uns wird man die Wahrheit lesen, weil wir natürlich auch wissen, in einer postmodernen, pluralistischen Gesellschaft wird niemand beanspruchen, die Wahrheit gepachtet zu haben, sondern es ist das redliche Bemühen, herauszufinden, was sind Fakten. Und zum redlichen Bemühen gehört auch, dass man ergebnisoffen recherchiert, sich nicht nur eine Seite anhört, sondern mindestens die andere und vielleicht die erste Seite dann auch nochmal damit konfrontiert und zu Schlussfolgerungen zu kommen. Und dazu gehört aber auch, dass man, wenn man einen Fehler macht, dazu steht und sich korrigiert. Das heißt, in der besten aller Welten hat hier Journalismus die redliche Aufgabe und auch die Funktion in einer Gesellschaft, dass man gewisse Fakten außer Streit stellt, ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, ob man sie förderwürdig oder ablehnenswert hält. Und daraus begründet sich schon auch ein Weltbild, wo wir sagen, wir haben in einer demokratischen Gesellschaft eine sehr wichtige Funktion, nämlich wir Journalisten und nicht nur unser Projekt, hier möglichst ein Fundament zu bieten, das Raum schafft. Und ich sage es jetzt auch im Bewusstsein, dass es sehr romantisch klingt und auch idealistisch, aber was die idealistische Seite betrifft, auch so gemeint ist, nämlich einen Raum zu schaffen für eine Debatte, welche Regeln wir uns geben und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Weil gerade in Österreich, finde ich, kommt diese Möglichkeit zur öffentlichen Debatte, diese Möglichkeit, die eine Res Publica hier auch auszeichnet, dass man sich ausmacht, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander leben will, dass wir diese Voraussetzungen schaffen wollen. Und jetzt wird ein Beitrag dazu sein.
Okay, also ich habe jetzt gerade so dieses Bild innerlich gehabt. Ist da jetzt Little David gegen große Goliath und David soll das Vorbild sein oder will hier eine Vorbildfunktion etablieren?
Ich kann mit der Analogie David gegen Goliath grundsätzlich viel anfangen. Ich finde jetzt für unseren Ansatz passt es offen gesagt nicht. Warum? Ich schaue ein bisschen auf eine Mediensozialisation, auch wie wir beide sie erlebt haben, in der Kategorie, wir sind beide keine Teenager mehr, sondern haben in diesem Land auch schon viel erlebt. Also ich jetzt als Kind der 70er Jahre habe halt ein ORF-Monopol erlebt, das in einer Form wahnsinnig viele Dinge außer Streit gestellt hat. Also Hochamt war die ZIP um 1930 und was in dieser Welt gut oder schlecht war, habe ich eigentlich ein bisschen aus diesem Fenster zur Welt abgeleitet. Nachdem wir beide aus der Grenzregion kommen zu Bayern, haben wir sehr früh auch andere Sichtweisen erlebt, weil wir hatten ja damals auch ARD, ZDF, aber auch Bayern 3 und später Bayerische Privatsender. Aber warum erzähle ich das so genau? Wir haben derzeit eine Fragmentierung von Wahrheiten. Und das ist jetzt der Sprung in das Jahr 2025. Also in meiner Lebenswelt gab es eine, nämlich jene, die das ORF-Monopol uns vermittelt hat. Und ich kritisiere das jetzt gar nicht inhaltlich, aber es gab eine Zwischenstation, die natürlich mein Leben, wie du ja auch schon erwähnt hast, geprägt hat, nämlich mit Start von Privatradio in Österreich. Das hat sich als menschenrechtswidrig herausgestellt, dieses Monopol im Jahr 1993. Der Europäische Gerichtshof hat Österreich verurteilt. Also der ORF allein ist zu wenig. Und heute haben wir quasi eine Kakophonie aus unterschiedlichen Quellen. Und damit, finde ich, kommt auch dieses Bild David gegen Goliath ins Rutschen, weil wir sind jetzt nicht der Zwerg, wenn wir sind, wer ist der Riese, sondern wir bemühen uns, aus dieser Kakophonie fast konzertante, harmonische Angebote zu schaffen, die durchaus auch im Sinne einer liberalen Demokratie ein weiteres Angebot von vielen sein werden. Und ich trete nicht an, hier ein neues Qualitätsmedium zu gründen mit der Attitüde, naja, gibt's ja nicht. Nein, wir haben viele Medien, das ist gut. Ich fange jetzt nicht an, sie aufzuzählen, aber es hat jeder was im Kopf. Wir haben Gott sei Dank in diesem Land nicht nur eine Tageszeitung, wir haben auch nicht mehr nur einen Fernsehsender, wir haben auch nicht nur einen Radiosender. Ja, und wir haben auch Social-Media-Giganten, aber soweit nicht Milliardäre ihre Plattform missbrauchen, wie wir sie jetzt auch erleben, ist es halt eine Social-Media-Plattform, wo auch jeder sich äußern konnte. Für mich, und jetzt hole ich nochmal von der anderen Seite aus, war das Internet eine totale Befreiung, weil plötzlich eben diese Pressefreiheit und Medienfreiheit nicht mehr nur die Freiheit von wenigen Verlegern war, zu sagen, was sie denken, sondern Es war dieses Versprechen zu sagen, wir können alle zu Wort kommen. Ich kann einen Blog machen, ich kann mich auf Social Media äußern und ich kann hier einen Austausch haben und wir werden volle partizipative Möglichkeiten haben, wie wir unser Leben gestalten. Und diese Faszination, was das Internet könnte, die ist heute ein geplatzter Traum. Und warum? Weil wir in dieser Fragmentierung mit so vielen unterschiedlichen Quellen konfrontiert sind und nicht mehr gut unterscheiden können, was stimmt und was stimmt nicht. Das Vertrauen in Medien ist im freien Fall. Bei den Jungen noch stärker, aber wir reden nicht von einer stetigen Abnahme, sondern wir wissen selber alle nicht mehr, was kann ich glauben. Und es ist jetzt auch nicht nur ein Match zwischen alternativen Medien und etablierten Medien. Ich meine, siehe Fox News, das ist kein Journalismus mehr. Das ist eigentlich wie ein Hit-Radio-Format, das auf Basis der Marktforschung seinem Publikum gibt, was sie hören wollen. Ein etabliertes Fernsehnetzwerk ist ein Beispiel von vielen. Aber wir haben auch in Österreich Parteien, die einen eigenen Fernsehsender machen. Also in diesen vielen Anbietern wollen wir einer sein, auf den man sich verlassen kann.
Man, das ist ja eine große Nummer, wenn ich sage, auf den man sich verlassen kann. Das kommt ja nicht von irgendwo, sondern das muss man ja sich erarbeiten. Wo glaubst du, welche, in neuen Newslettern wird ja immer gesagt, sozusagen, ihr sprecht gezielt Menschen mit Haltung an. Was glaubst du, oder was für ein Menschentyp steckt dahinter, der euch lesen und hören wird? Welche Zielgruppe ist es? Also, man sagt, Zielgruppen immer wieder von diesen und jenen ist zu groß. Aber welcher Menschentyp wird das sein? Du hast jetzt schon gesagt, liberal.
Liberal im Sinne, und das ist schon ein wichtiger Pfeiler, im Sinne einer Verpflichtung, dass die liberale Demokratie die Grundform ist, wie wir, davon sind wir jetzt überzeugt und haben da sicherlich auch eine klare Werthaltung, die nicht sehr ungewöhnlich ist, aber die wichtig ist, sich zu erinnern, die liberale Demokratie ist die Grundfeste und die Form, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Das hat ja viele Implikationen, aber im Kern ist es natürlich auch die Vorstellung von einem System, wo ich die jeweils Mächtigen abwählen kann, wo ich aber auch in meinen Grundfreiheiten geschützt bin vor Zugriffen des Staates und gleichzeitig aber auch eine Versammlungs- und eine Meinungsfreiheit herrscht. Das ist jetzt nicht liberal im ideologischen Sinn gemeint, im Sinn von liberal versus links. Sondern ich sage es jetzt auch in dieser Präzision, die ja heutzutage leider auch wichtig ist, es ist nicht nur Demokratie, weil wir können trefflich diskutieren, ob das in Ungarn eine Demokratie ist oder in der Türkei. Tatsache ist, grundsätzlich gibt es dort Wahlen und Tatsache ist, dass dort auch niemand sagt, dass die Wahlen unter völlig undemokratischen Voraussetzungen stattfinden. Anders als in Russland, sage ich jetzt mal. Aber die Meinungsbildung im Rahmen einer liberalen Demokratie, ob da jetzt auch eine Oppositionspartei die gleichen Chancen hat wie eine regierende Partei, halte ich in Ungarn nicht für ausreichend gewährleistet. Und da beginnt sozusagen eine Grenze überschritten zu werden, von der wir mal sagen, diese Idee der liberalen Demokratie fühlen wir uns kategorisch verpflichtet. Was heißt das jetzt aber zu deinen Fragen, wer ist die Zielgruppe? Und deshalb aber auch diese Betonung und diese Abgrenzung.
Meine Frage war, wie ist der Menschentyp?
Er ist neugierig.
Okay.
Das ist ganz wichtig und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass diese Neugierde so weit ist, dass er nicht nur lesen will, was seine Meinung bestätigt, sondern bereit ist, mit guten Argumenten sie allenfalls auch zu korrigieren. Und im besten Fall ist es im Rahmen der neugierigen Menschen in Österreich eine bunte Palette zwischen links und rechts, um es auch mal auszusprechen und auch mit aller Kritik, dass dieses Schema ja sehr kurz greift. Aber wir machen hier, und das ist für uns eine spannende, auch interne Diskussion, ein wirklich unabhängiges Medium. Wir wissen auch, weil wir auch Marktforschung betrieben haben, die uns dann aber auch im Ergebnis nicht überrascht hat, die Sehnsucht nach einem unabhängigen Medium in diesem Land ist riesig. Und wir wissen aber auch, dass es eigentlich kein Medium in diesem Land gibt, das nicht selber sagt, wir sind unabhängig.
Ja, das ist ja der Konfliktpunkt. Weil auf der einen Seite, wenn ich mir liberale Medien in Österreich anschaue, dann bin ich beim Falt, dann bin ich beim Standard, die sich das ganz groß über aufgeschrieben, aber eigentlich sind sie, und das leider Gottes, du hast zuerst auch sehr viel Politisches angesprochen, ich will ja nicht hier über Politik reden, ja, sondern sie prägt halt die Medienlandschaft mit, aber ich glaube, wenn man unabhängig sein will, dann muss man parteilos sein. Alles andere ist ja eh schon parteiisch.
So ist es. Ich glaube auch, wir müssen über Politik reden. Weil, wenn wir über liberale Demokratie reden, reden wir über Politik. Wir müssen nicht über Parteipolitik reden und trotzdem tun wir es jetzt, weil es gar nicht anders geht und es ist auch gut so. Ich sage, wenn ich gefragt werde, wo stehen wir, wenn du nach einem Jahr jetzt sagen kannst, wo wir politisch stehen, dann haben wir einen Fehler gemacht.
Es kann Unabhängigkeit, kann keine politische Position haben.
So ist es. Und wir wissen auch von den Partnermedien im europäischen Ausland, dass natürlich die Dynamik sein wird, dass man uns unterschiedlich verorten wird. Wir wollen und werden auch überraschen. Aber ich sage auch, um dieses Fass der Diskussion aufzumachen, unabhängig ist nicht neutral. Also wir werden die Dinge beim Namen nennen. Wir werden sie aber nicht mit einer politischen Agenda beim Namen nennen und sagen, oh, naja, mit der Partei stehen wir eh nicht so gut, jetzt haben wir wieder einen Fehler gefunden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die große Stärke, wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass wir eine Haltung einnehmen, dass wir euch klar sagen, egal woher dieser politische Vorschlag kommt, wir werden ihn darauf abklopfen, ob er ein, ich sage jetzt schon noch, konstruktiver ist und ob er einen Beitrag leistet, dass er uns besser geht, egal aus welcher Ecke das kommt. Und es wird das Ergebnis hoffentlich auch in den Köpfen der Redakteurinnen und Redakteure nicht am Beginn dieser Gespräche feststehen.
Ich habe ja manchmal so in meinem eigenen Medienkonsum so den Eindruck, dass ja oft Journalismus Meinung ist und weniger Information. Also da schwingt ja immer so ein Meinungston mit. Wenn ich aber unabhängig sein will, muss ich ja mehr auf der Informationsbasis arbeiten, die dem eigenen, kann ja mal sein, dem eigenen Weltbild vielleicht entgegensteht. Wie geht's ihr dann damit um? Weil sonst bin ich ja wieder bei der Meinung.
Ich glaube, man darf die Dinge beim Namen nennen, ohne dass man jetzt sagt, das ist jetzt ein Kommentar. Natürlich hilft, wenn es evidenzbasiert ist, auch was eine Bereitschaft betrifft, sich auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung einzulassen und nicht auf Basis, ich habe heute schlecht geschlafen und ich als Redakteur bin der Meinung, dass. Aber wir haben ja durchaus auch in dem von dir erwähnten Newsletter, den man übrigens auf jetzt.at/Newsletter abonnieren kann, durchaus die Diskussion auch entfacht, ob wir politisch Unabhängigkeit so weit gehen lassen, dass man in einer Phase, wo die politischen Konstellationen in diesem ersten Quartal 2025 unterschiedliche Polarierung bekommen hatte, zu sagen, wie stehe ich zum Thema Integration, wie stehe ich zum Thema Umgang mit Medien und Medienfreiheit, dass ich schon auch glaube, dass im Rahmen einer Berichterstattung ich hoffentlich gut fundiert Position beziehen kann in einer Berichterstattung, die jetzt nicht nur als Kommentar deklariert werden muss. Ich versuche jetzt gerade mich hineinzuhören, ob ich ein taugliches Beispiel habe. Die Idee, ob man, lass mich da nochmal kurz innehalten, weil es vielleicht nicht ein medientypisches Thema sein soll, aber ob man jetzt eine zweite Förderklasse im Kindergarten politisch in diesem Land einführt, die kann ich mir als Redakteurin und Redakteur auch international anschauen, welche Erfahrungen man damit gemacht hat. Und ich kann hier im entscheidenden Moment, also ich kann ja da auch so sagen, das sind Ergebnisse, die hier die zeigen, dass das eine gute Idee ist. Mir fällt jetzt ein anderes, vielleicht plakatives Beispiel ein. Die Kollegen aus Dänemark haben für sehr viel Aufsehen gesorgt und da ist eine gewisse Paradoxie in der Geschichte, die ich jetzt erzählen werde. Nämlich eine Geschichte, die begonnen hat mit der Frage, tut unseren Kindern diese viele Screentime, also Bildschirmzeit, gut? Und Ausgangslage ist sehr persönlich offengelegt von dieser Redakteurin, die gesagt hat, ich habe meiner 12-jährigen Tochter versprochen, zum Geburtstag kriegt sie ein Smartphone. Alle in der Klasse haben schon eins. Ich habe noch immer ein schlechtes Gefühl dabei. Ich mache mich jetzt einmal auf die Suche, ob das eine gute Idee ist und was international andere Länder machen und was die Wissenschaftler dazu sagen. Und das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, diese Bildschirmzeit in dem Ausmaß, wie Kinder Zeit mit dem Handy unbeaufsichtigt verbringen, ist wahnsinnig schlecht. Und diese Idee der dänischen Bildungspolitik, dass man die Bücher eigentlich abschafft und alle jetzt ein iPad kriegen, ist eine ganz schlechte Idee. Ich brauche dafür keinen Kommentar. Ich kann als Journalist nicht nur sagen, ja, man kann so oder so machen, sondern man kann sagen, ich komme zum Ergebnis, das ist keine gute Idee. Und das hat in der dänischen Bildungsdebatte einen totalen Turnaround verursacht, indem er einfach tatsächlich dieses kleine Medium die Debatte so bestimmt hat, dass die Bildungspolitik gesagt hat, wir wollen hier einen Weg wieder hin zu Büchern gehen, weil wir haben jetzt verstanden aufgrund dieser Berichterstattung, dass das Blödsinn ist, dass man alles nur mehr noch über iPad hat, weil wenn man einem 9-jährigen Kind überhaupt nicht mehr den Weg in die Bibliothek zeigt, es wird nie wieder dorthin gehen.
Ich habe ja schon gehört, die Schweden rudern ja da auch schon längst wieder zurück, weg vom Digitalen hin zum Analogen wieder.
Ja, und ich meine, das Handyverbot, das ja jetzt auch in Regierungserklärung drinnen steht, das hat natürlich auch eine Begründung und dem ist eine Debatte vorausgegangen. Und lustigerweise ist es tatsächlich eine Geschichte, die wir als Prototyp bei unserer Webseite im Oktober hatten, zu sagen, eigentlich können die Handys raus aus den Schulen. wir waren sicherlich nicht entscheidend, aber die Berichterstattung im Vorfeld im Sinne der liberalen Demokratie, da ist ja im Idealfall auch nicht ein Wissenschaftler irgendwann mehr aufgestanden und hat den Unterrichtsminister angerufen und gesagt, Handys raus aus den Schulen, sondern da gab es in einer Form auch eine auch medial und journalistisch begleitete Debatte, die jetzt zu dieser Maßnahme geführt hat, die mich im Ergebnis heute nicht mehr überrascht, aber im Laufe, also wenn ich es zurückblicke, wie ich das einmal gesehen habe, schon auch eine spannende politische Entscheidung ist.
Was ich ja interessant finde bei deinem Projekt, ist ja der Name. Der Name positioniert auch, finde ich. Der Name wird ja auch liefern müssen jetzt. Und die Frage ist ja, was ist jetzt? Also mit eingangs mit meinem Statement von dem befreundeten Künstler, dass jetzt, das ist es, was ich suche. Man muss jetzt auch zeitgemäß jetzt liefern, wenn eine Geschichte da ist? Oder befindet man sich im journalistischen Real? Oder wie legt ihr das an? Wie positioniert ihr euch?
Es gibt mehrere Blickwinkel, wenig überraschend, auf dieses Thema und auf die Marke. Was ich persönlich vielleicht auch grundphilosophisch sehe, ist, das Wichtigste, was wir im Leben haben, der Augenblick ist. Ja? Und ohne jetzt sozusagen die große Bücherliste auszupacken an eigentlich tausendalten Philosophien, wie wichtig der Moment ist, der Augenblick, das Now, glaube ich, dass grundsätzlich es ein Plädoyer ist, dass man den Moment nützen soll. Ja, seize the moment, würde ein bisschen der Engländer wahrscheinlich da sagen. Und das Carpe Diem hat im Lateinischen ja auch, zwar mit dem Diem ist es der Tag, aber gemeint ist der Moment, eine Entsprechung. Aber ich möchte gar nicht zu sehr in philosophische Sphären abschweifen, sondern von der anderen Sichtweise ist die Botschaft hinter dem Jetzt auch das Betonen der Dringlichkeit. Wir müssen jetzt was machen. Und ich sage es ja auch in unserer Logik, wann auch immer sozusagen der Podcast seine Hörerinnen und Hörer erreichen wird. Wir sind mit einer Mission ausgestattet und die lautet, und da knüpfe ich jetzt ein bisschen auch hoffentlich glaubwürdig darauf an, was wir besprochen haben. Jetzt wird von Mitgliedern getragen und es wird einen entscheidenden Moment in den kommenden Wochen geben, wo man auch jetzt entscheiden muss, ob man sowas will oder nicht. Ja, also wir verkaufen nicht nur ein Produkt, wir verkaufen nicht nur ein Medium, sondern join the mission. Sei dabei bei einem Thema, das uns jetzt bewegt. Handle jetzt. Man könnte jetzt marketingmäßig sagen, oder nie. Das wäre jetzt ein bisschen vermessen. Aber da steckt schon eine Botschaft dahinter, dass da eine Dringlichkeit besteht. Worin besteht diese Dringlichkeit? Wir haben mehrere Probleme zu lösen, die wir nicht allein lösen, aber die wir quasi, wo wir einen Beitrag leisten wollen zur Lösung. Und das ist natürlich der Kampf gegen Fake News und Desinformation. Und das ist natürlich auch der Versuch, ein Angebot zu machen, abseits von Algorithmen, Stichwort Filterblase, Echokammer, aber es ist ja im Wald auch schon schlimmer. Also sozusagen, wir haben Social-Media-Giganten, die ja dem Journalismus den Rücken zugekehrt haben, weil sie gesagt haben, da kommen am nächsten Tag die Verleger und wollen ein Geld dafür. Und damit haben wir plötzlich in unseren Timelines ja nur mehr noch belanglose, zumindest ich in meinem Timeline, nur mehr noch belanglose Dinge. Und während ich da früher am Wochenende schauen konnte, was hat die Süddeutsche Zeitung, was hat die FAZ. Also gibt's jetzt einen Handlungsbedarf. Und der hat natürlich mehr denn je. Und zur Gründung war das uns noch gar nicht so klar. Also zur Gründung, wenn wir es im Oktober, November präsentiert haben, dass jetzt auch der Faktencheck abgeschafft wird. Und wir haben jetzt die Notwendigkeit, dass wir Voraussetzungen schaffen für eine öffentliche Debatte. Also in all dem steckt schon auch der Appell, den Moment zu nutzen und die Dringlichkeit wahrzunehmen. Ich habe aber deine Frage auch so verstanden, wie weit prägt uns auch die Marke in unserem täglichen Dasein? Und da würde ich schon auch sagen, wir wollen nicht uns fokussieren auf Geschichten, die ausschließlich im Moment Bedeutung haben. Vielleicht ist das jetzt auch überraschend, sondern im Gegenteil. Ein Versprechen von jetzt ist, wir schützen dich vor zu viel Information. Wir wollen uns fokussieren auf das jetzt Wesentliche und Relevante, Aktuelle, aber mit einer Fragestellung, die sehr stark Richtung, was ist die Geschichte dahinter?
Da muss ich noch mal ein bisschen einhaken. Du hast
ja gesagt, bitte.
Quasi, wir fokussieren uns auf das aktuell Wichtige. Wie entscheidet ihr, was wichtig und was unwichtig ist? Habt ihr da irgendwelche Commitments oder?
Ich schaue aus zwei Tangenten auf dieses Thema. Das eine ist, Journalismus ist kein Selbstzweck, sondern eine Dienstleistung. Und wir erfüllen, glaube ich, unsere Aufgabe gut, wenn wir das Mitglied dabei unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen. Also in dieser Aussage steckt meiner Meinung nach ganz viel Hinweis, wann ist eine Geschichte, weil wir dauernd Entscheidungen treffen. Wie kaufen wir ein? Wie reisen wir? Welche Verkehrsmittel verwenden wir? Wie wählen wir? Stimme ich womit ab? Engagiere ich mich? Wo halte ich mich zurück? Bringe ich mich wo ein? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Entscheidungen, die wir alle in unserem Alltag treffen, dort trifft Weltbild auf Handlung. Ja, weil nur zu schwadronieren, die wird jetzt schlecht und ich mache nichts. Oder ja, ich kaufe halt vielleicht Biogemüse oder nicht. Das sind alles Entscheidungen, die aus einem Weltbild herauskommen und die aber Auswirkungen haben. Und die sollten auf möglichst guten, fundierten Entscheidungen treffen und dazu wollen wir den Beitrag leisten. Das zweite Thema ist vielleicht nicht ganz so ein hehres Ziel, aber wir haben natürlich auch ein bisschen eine Ahnung zu sagen, wie sind wir maximal nutzenstiftend. Ich hoffe und glaube, dass wir jetzt einen guten Beitrag leisten, wenn wir dich als Mitglied dabei unterstützen, dass du mitreden kannst. Ja, also ich sage dann gern, wenn du am Abend zum Essen eingeladen bist, aber wenn du genauso in der Pause am Schulhof stehst oder den berühmten sozusagen Gespräche bei der Kaffeemaschine, dort wollen wir in dieser Kombination, also den beiden Kriterien, die sind sozusagen nicht entweder oder, sondern dort sollen wir im Idealfall dir auch Rüstzeug zu geben. Ich bin informiert, ich kann mitreden, vielleicht bringe ich auch einen spannenden neuen Aspekt ein. Das ist
von der Positionierung her ist die Richtung von jetzt liberal und nicht konform und eher kritisch. Oder sozusagen kritisch im Sinne von Spotlight auf wirklich alle relevanten Punkte einer Geschichte. Umfassend.
Ich muss jetzt kurz nachdenken. Jetzt unterschreiben alle relevanten Aspekte.
Alle.
Grundsätzlich sage ich mal, wir schreiben uns schon auf die Fahnen, dass man sehr nutzerzentriert sind. Und was mir da jetzt eigentlich als Formulierung wahnsinnig gut gefällt, ist
nutzerzentriert.
Ja, dass wir uns sehr genau Gedanken machen, welches Bedürfnis hat denn unser Leser, unsere Leserin?
Im Sinne von?
Im Sinne von, will er informiert sein? Will er eine Lösung haben? Möglicherweise vermeiden? Jetzt sage ich es mal sehr dramatisch, aber ich orientiere mich da in einem Modell, das ich da gerne auch erläutere. Will er Hoffnung schöpfen können? Will er mit Zuversicht drauf schauen? Oder haben wir Möglichkeiten, dass wir jetzt nicht zu desperat von dannen zieht, wenn wir diese Geschichte konsumiert haben. Und User-Bedürfnis heißt aber auch, der hat nicht ewig Zeit. Also wir schützen dich vor zu viel Information. Als Mantra ist nicht nur, weil wir sagen, ja, weniger ist mehr als klasse für uns, sondern ich möchte dir nicht zumuten, dass du zum Thema alle Aspekte, habe ich jetzt innegehalten, dass du eine Stunde lesen musst oder dir was anhören musst, um dann zu sagen, jetzt bin ich informiert, sondern im Rahmen einer gut erzählten Geschichte aus Respekt vor deiner Zeit wollen wir die wesentlichen Aspekte aufbereiten und bis hoffentlich spannend zählen, sodass du gerne dran bleibst.
Du hast es noch nicht so betont, eure Geschichten gibt es ja quasi, ich wiederhole es nochmal, zum Lesen und zum Hören. Auf was kann man sich einstellen? Heißt das jetzt, ich habe was 7 Minuten zum Hören, wird das eine Viertelstunde sein oder wie schätzt du das ungefähr ein?
Ja genau, alles über Audio. Was ist ein interessanter Aspekt dabei? Im Rahmen der menschenfreundlichen Technologie und dieser userzentrierten Ausrichtung haben wir auch verstanden, dass Menschen vergleichsweise wenig Zeit zum Lesen haben, aber viel Zeit zum Hören. Und der Podcast deiner ist ein Beispiel, wie wir beide wissen, von vielen. Wir wissen es aber auch aus der Gattung Radio, wie stark das gehört wird. Es ist die Chance, dass man sich informiert, während man andere Sachen macht, die möglichst die Aufmerksamkeit nicht brauchen. Also Kaffeemaschine bedienen, Geschirrspüler einräumen, am Weg in die Arbeit, nach Hause, beim Sport. Also da gibt's sozusagen Touchpoint, wo wir sagen, da gibt's eine Sehnsucht, sich in der Zeit zu informieren und der Erfolg vom Podcast gibt uns da in einer Form auch Rechte. Und daher haben wir verstanden, dass es alle unsere Geschichten auch zum Hören geben wird. Und ich gehe jetzt aber einen Schritt weiter, der macht es jetzt nochmal spannender. Unsere Redakteurinnen und Redakteure werden das jetzt nicht nur vorlesen, sondern sie sind angehalten, das zu erzählen. Und wenn man sich wiederum auf diese Magie einlässt, dann ist es eigentlich die Urform eines Mediums. Ich würde Lagerfeuer und der eine sagt zum anderen, wahrscheinlich in einer anderen Form, wie wir es heute sagen, was ist denn heute so passiert? Und dann erzählt da jemand, das war damit wieder zum Medium. Du, heute habe ich gesehen, oben am Berg, da brennt ein Feuer im anderen Wald. Aber diese Form, auf diese Urform des Erzählens wollen wir insoweit zurück, dass wir die Geschichten in der App zum Anbieten, dass du sie lesen kannst. Die wird auch wunderschön illustriert sein, aber du kannst sie dir auch anhören und sie wird dir erzählt werden.
Okay. Also erzählt nicht sozusagen 1:1 in Audio mit einer KI-Avatar-Stimme, sondern...
Völlig ausgeschlossen. Also dort, wo jetzt drauf steht, muss Mensch drinnen sein. Das ist sozusagen sicherlich quasi in einer Welt, die sich nochmal verschärfen wird. Also sicherlich ein USB von jetzt, dass das ein Mensch ist, aber ich sage ihm auch, der wird das nicht nur vorlesen, was er geschrieben hat, sondern er ist angehalten, das zu erzählen. Das schreiben wir uns auf die Fahnen. Das ist im Übrigen für die Rekrutierung unserer journalistischen Talente eine ziemliche Herausforderung, weil gut schreiben allein reicht nicht. Nicht gut schreiben können auch nicht. Du musst das auch erzählen können, du musst das auch erzählen wollen.
Ja, man sagt ja im Storytelling, die guten Geschichten sind im, erzählt man ihm jetzt im Präsens.
Haben wir da was gelernt?
Ist gar nicht so einfach. Ich bin jetzt, also das ist so, wie wenn es jetzt passiert.
Siehst du, da schließt sich jetzt ein bisschen ein Kreis. Möglicherweise hat diese Marke hier noch mal ein bisschen einen Auftrag. Aber so weit sind wir nicht. Lustiges Detail, das wir jetzt in der konzeptiven Phase natürlich auch merken, wir lernen alle von Kindheitsbeinen an, vermeide Wortwiederholungen. Das Medium erzählen heißt, dann sind Wortwiederholungen der Schlüssel. Dann wird es auch stilistisch eine Herausforderung geben, ob das jetzt Präsenz ist oder Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie ich was im Präsenz erzählen kann, was schon passiert ist. Aber ja, offen gesagt, das sind wir jetzt derzeit auch noch ein bisschen in der Werkstattphase und haben auch noch ein bisschen Zeit zu lernen.
In dem Fachmedium der Journalistin, was du ja am Cover und da steht, wir werden erfolgreich sein. Wie viele Mitglieder braucht man? Oder mit was rechnet ihr, damit man hier erfolgreich sein kann? Und wird es eher ein urbanes Thema sein an Menschen, die das hören werden? Oder für mich ist nämlich in der Vorbereitung auch so die Frage gewesen, man, du redest halt von dem, dass Österreich sowas braucht, ja? Und es ist ja digital, kennt ja keine Grenzen. Und so etwas im Dachraum zu machen, wo Deutsch ist, wie glaubst du, wird sich das entwickeln?
Da stecken jetzt sehr viele Fragen drinnen, die ich gerne beantworte. Unser großes Vorbild ist unser dänischer Partner, Zetland, die heute im kleinen Dänemark, das 5,5 Millionen Einwohner hat, bei rund 42.000 Mitgliedern liegen. Und damit 39 Journalisten fulltime finanzieren. Zusätzlich zum Backoffice, Marketing, Social Media, Data Analytics und alles, was da neben Geschäftsführung braucht. Die machen auch nicht mehr als das, was wir uns vornehmen, nämlich am Tag eigentlich 4 Geschichten. Und diese 4 Geschichten werden ein bisschen ein Morgenüberblick sein und ein, 2 Geschichten mit Tiefgang zum Thema auch, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, aber wichtig ist auch davon investigativ und so ein tagesaktuelles Thema, das da auch tagesaktuell produziert wird. Und das heißt aber, die Ausgangslage unseres Partners ist, der macht mit 40 Leuten nur das. Die Frage, die wir uns natürlich stellen mussten, ist, wir wollen das auch machen, und zwar täglich, wie viel braucht es? Und unser Ziel ist, und das ist jetzt ja auch noch gar nicht so vorgekommen, wir reden hier von einem Tagesmedium, unser Ziel sind, dass wir starten können mit 10 bis 12 redaktionellen Mitgliedern. Und das, was wir uns vornehmen für unsere Kampagne, die noch vor dem Sommer starten wird, ist, dass wir mindestens 5.000 zahlende Mitglieder haben, um die Grundbasis zu legen, dass wir unseren Qualitätsansprüchen genügen. Das heißt, du hörst jetzt von mir ein unterstes Limit, aber natürlich greifen wir nach den Sternen und wissen, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Redakteurinnen und Redakteure werden wir uns leisten können.
Und zu dem Thema, weil wir in Österreich bleiben und
ja, genau.
Deutsche Sprache.
Also klare Ansage, Fokus auf Österreich. Und das hat schon viele Gründe, aber wir sind auch, wie wir auch erwähnt, uns treibt schon eine Mission an, die damit zu tun hat, dass wir etwas machen, was in Österreich fehlt. Und das hat tatsächlich, das haben wir jetzt noch nicht herausgearbeitet in unserem Interview, auch damit zu tun, dass in Österreich einiges in Schieflage ist. Und das hat aus unserer Sicht auch damit zu tun, dass viele auf bestehende Qualitätsmedien die digitale Transformation lange vor sich hergeschoben haben und jetzt sich schwer tun, aus unserer Sicht relevant zu bleiben. Salopp gesagt, da sterben ihnen die Abos aus, es kommen keine Abonnenten aus, es kommen keine Jungen nach. Und die Politik darauf reagiert hat, und ein großes Füllhorn über diese Medienlandschaft ausgeschüttet hat und gesagt hat, ja, ihr seid Teil des Gemeinwesens, sehe ich übrigens auch so, es gibt Steuergeld für euch. Und das heißt, wir haben innerhalb sehr kurzer Zeit von eigentlich nur 10 Jahren eine totale Explosion an Fördergeldern für diese vierte Macht im Staat, die sich dadurch strukturell den Vorwurf gefallen lassen muss, wie unabhängig seid ihr eigentlich noch? Und wenn ich mir das anschaue, und ich habe es auch schon einmal erwähnt, gleichzeitig aber in Österreich ja auch eine öffentliche Debatte nicht stattfindet. Das hat meiner Meinung nach ein österreichspezifisches Thema. Der ORF organisiert keine Debatte, die Politik will auch nicht, dass er es tut. Und die Foren, die wir Qualitätsmedien in Österreich haben, die unter, ich sage gerne, von anonymen Heckenschützen gesteuert werden, sind meiner Meinung nach nicht das, was ich unter einer qualitätsvollen öffentlichen Debatte verstehe. Das heißt, wir sehen eine konkrete Problemlage, wo wir eine Antwort geben wollen, jetzt. Und mit jetzt.at und nicht darüber hinaus. Und vielleicht zur Abgrenzung, natürlich bin ich Unternehmer genug, dass ich sage, ich schaue mir andere Märkte auch an. Aber ich glaube, wenn ich mir Deutschland anschaue, mit allen Problemen, die Deutschland hat, die Medienlandschaft zähle ich nicht dazu. Es gibt dort Spiegel, es gibt Zeit, es gibt die Süddeutsche, es gibt die FAZ, es gibt tolle Hauptstadtzeitungen. Und viele davon, Sie auch Zeit, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, die gibt es auch in Österreich, aber sozusagen aus unserer Sicht jetzt auch so, dass wir noch immer Platz haben. Und daher auch aus Respekt davor und auch in der strategischen Stärke klarer Fokus auf Österreich. Möchte aber auch nicht vergessen, dass wenn wir uns so sehr verpflichten, dass wir relevant sein wollen im Alltag unserer Mitglieder, wird uns auch redaktionell dieser Fokus gut tun, dass man nicht berichten, was gerade in Hamburg passiert, sondern wirklich, du kriegst jetzt das, was für dich in Österreich hoffentlich aktuell und relevant ist. Und dieser Fokus wird uns eine Stärke geben.
Wie würdest du jetzt, das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage oder vielleicht auch nicht, pauschal über alle Journalisten in Österreich, sozusagen dem Level des Journalismus, wie er jetzt ist und wo er vielleicht sein könnte oder sollte, was würdest du dem für eine Schulnote geben? Oder vielleicht aus der anderen Skala, wo du das...
Sag mal nochmal, wen soll ich jetzt beurteilen?
Denn die Qualität des Journalismus in Österreich.
Also es gibt diese berühmte Indianersprichwort, in einem durchschnittlich 1 Meter tiefen Fluss kann man auch ertrinken. Und deshalb, glaube ich, ist meine Antwort jetzt nicht sehr befriedigend. Wenn du mich so fragst, dann komme ich natürlich auf einen Breier. Ja. Ja, weil es gibt ausgezeichnete Journalistinnen und Journalisten in diesem Land. Und die gibt es nicht nur bei einem, sondern bei vielen Medien. Und es gibt, wird das jetzt mal jemand genannt, es gibt hier als Kaufleute verkleidete Journalisten, wo ich mir die Berichterstattung kaufen kann, wo du sagst, das ist nicht einmal nicht genügend, sondern das ist so abgrundtief katastrophal, dass nicht nur ein Dreier rauskommen kann. Aber ich möchte da meine Position relativieren, weil es nicht an mir, Zensuren zu verteilen. Das ist das schöne Privileg, dass ich noch immer raus in die Trafik gehen kann und mir da das auswählen kann, was mir taugt und das meiden kann, was ich nicht will. Und das gibt natürlich grundsätzlich im Internet auch, im Social Media Feature wieder nicht mehr so. Aber ich bin froh über jedes Medium, das es in diesem Land gibt, weil es ist ideal für eine Bereicherung und macht jemanden mehr zum Leser als weniger.
Wenn jemand in 5 Jahren über jetzt spricht, was sollte dann der erste Satz sein, der fällt?
Also in Wien wäre es ein Leihwand. Aber im Internet mache ich das nicht sagen. Taugt mir.
Taugt mir.
Also das wäre jetzt die emotionalste Reaktion, die ich mir wünschen kann. Sanft kenne ich, zweitens taugt mir.
Ja, okay.
Und hoffentlich nicht, war da nicht mal was vor 5 Jahren.
War da nicht. Du hast ja schon sehr oft jetzt das Thema der Debatte angesprochen. Und in euren Newsletter steht ja auch immer, dass es Foren und Diskussionen geben soll. Inwieweit ist es wichtig für Inhalte und inwieweit ist es natürlich auch ein Marketing-Element?
Das ist kein Marketing-Element. Und wenn es so verstanden wird, dann fände ich es schade, weil wir nicht scheuen, Marketing-Elemente sozusagen zu implementieren. Das ist Teil unserer Mission. Und ich kann das sehr, sehr fundiert erklären. Und es ist Teil der Begeisterung und der Leidenschaft, warum wir das tun. Wir haben ein Problem in Österreich, das wir attackieren wollen, dass in diesem Land eine geordnete öffentliche Debatte nicht stattfindet. Und wir wollen dafür ein Gefäß sein oder einen Raum schaffen. Und ich sage es jetzt mit viel Pathos, aber es ist jetzt nicht zu relativieren. Manchmal braucht es auch den Pathos. Wir wollen das Internet zu einem besseren Ort machen. Und das hat auch damit zu tun, was ich dir vorher gesagt habe. Ich bin diesem Internet in den 90er Jahren mit wahnsinnig viel Begeisterung und Euphorie begegnet, weil ich mir geglaubt habe, das ist großartig, was da passiert. Und heute merke ich, das macht uns so viel kaputt. Und auch viele politische Phänomene, die das Gemeinwesen gefährden, muss man wohl oder übel aufs Internet zurückführen. Und gleichzeitig bietet Digitalisierung ja so eine Chance. Es ist halt einfach nicht mehr nur Einbahnstraße. Ja? Im Übrigen sprechen wir deshalb ja unter anderem auch von Mitgliedern und nicht Abonnenten, weil wir nicht eine Beziehung zu unseren Ermöglichern haben wollen, zu sagen, da ist das und konsumiert das, sondern wir hören dir zu und sei ein Teil davon. Und diesen Raum zu schaffen, der heißt, im Übrigen auch anderen Anforderungen zu genügen als bei Marktbegleitern, nämlich wir wollen, dass die Mitglieder mit Klarnamen wie in einem Club untereinander diskutieren. Und wir lassen sie dabei auch nicht allein, sondern der Journalist, die Journalistin wird diese Moderation moderieren, also diese Diskussion moderieren müssen, sollen. Und das heißt auch, der Job ist ja ein neuer, weil der heißt, ich drücke jetzt auf Veröffentlichen und dann beginnt eigentlich ein wichtiger Teil seines Jobs. Und das halte ich für total notwendig, für eine ganz wichtige Gelegenheit und hat auch sehr viel damit zu tun, dass, und das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, wir auch aus Untersuchungen wissen, wir haben ja, und ich nehme mich selbst nicht aus, eine gewisse Müdigkeit zur Aufnahme neuer Nachrichten. Wir spricht da dann in der internationalen Branchendiskussion sehr von News Avoidance, also ja, das Vermeiden von Nachrichten, weil wir es gar nicht mehr aushalten. Und die Antwort, und das ist so der Beginn einer für die liberale Demokratie tödlichen Spirale, wenn kluge sich eigentlich, also Menschen, die sich eigentlich informieren wollen, müde werden, sich zu informieren und siehe auch Flood the Zone with Shit, wie es ein Berater von Trump schon vor 8 Jahren gesagt hat. Das hat ja alles Taktik zu sagen, die machen so viel und wenn man dann überhaupt nicht mehr hinschaut, dann machen sie weiter. Und diese News Avoidance, der wollen wir begegnen, das mit einem Kampf gegen die Ohnmacht. Das heißt, wir lassen dich jetzt nicht allein, du hast was gelesen und im Idealfall sagst du das und jetzt? Und kommentierst und stellst Fragen und können Leute untereinander auch diskutieren. Und wir wissen es jetzt auch von internationalen Beispielen, die uns das sehr inspiriert haben. Ich wünsche mir dann natürlich auch, dass wenn wir über etwas schreiben und einen Experten oder eine Expertin im Artikel haben, dann würde ich mir wahnsinnig freuen, wenn die dann nicht auch Rede und Antwort steht, zumindest in den ersten 24 Stunden, um diese Ohnmacht zu vermeiden. Also du merkst, da gibt es eine ganz tiefsitzende Überzeugung, dass es das braucht. Ohne so ein Forum wäre dieses neue Medium um einiges entbehrlicher. Also wir halten das für ein Alleinstellungsmerkmal, das elementar ist, nicht nur nice to have. Und ich habe einen Wunsch, den ich gehört habe im Gespräch mit den Kollegen aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es ein Medium, das heißt die Republik. Das ist ein bisschen anders und gibt es schon seit, glaube ich, 10 Jahren, aber für uns schon auch viel Inspiration. Die sagen, sie haben Mitglieder, die kommen und schauen sich zuerst das Forum an und dann entscheiden sie, ob sie den Artikel lesen. Und sagen wirklich auch, das ist der niveauvollste Raum im Schweizer Internet für eine Debatte und deshalb lieben sie das so.
Okay. Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz jetzt gewesen. Nämlich ein wundervoller Raum. Also ich habe meine Sachen, was mich so interessiert haben, ziemlich durch. Ja. Hast du noch irgendeine Sache, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen willst, musst, möchtest?
Ich finde das jetzt gelungen, abmoderiert, weil wir da jetzt auch einen wunderbaren Raum geschaffen haben für den niveauvollen Austausch, für den ich mich sehr bedanke. Natürlich, wie du merkst und wie du mich auch schon lange kennst, bin ich geschäftstüchtig genug, jetzt nochmal den Appell loszulassen, dass man bitte gerne unseren Newsletter abonnieren kann unter www.jetzt.at/newsletter. Der ist im Moment für uns sehr wichtig und ich glaube, es ist die einzigartige Chance, ein neues, hoffentlich relevantes Medienprojekt in Österreich vom ersten Tag an zu begleiten. Du machst das ja auch schon länger. Wir informieren dort laufend. Wir werden sehr bald, in der Hoffnung, dass auch der Podcast möglichst bald seine Hörerinnen und Hörerinnen findet, beginnen mit unserer Kampagne. Also das wird so funktionieren, dass wir eben auch wirklich um Vorschussvertrauen bitten, dass man sich mal für ein Jahr committet. So eine Art Crowdfunding-Modell. Wir sprechen von einer Mitgliederkampagne. Und je mehr Aufmerksamkeit wir dafür haben, desto gut. Und daher ist der zweite Appell, bitte erzählen Sie es weiter.
Was ja ein wichtiger Feature ist in eurem Produkt, im Jetzt. Ja. In diesem Sinne machen wir jetzt hier Schluss. Danke auch dir, lieber Florian, fürs Gespräch. Ja, liebe Hörerinnen, ich hoffe, es war interessant, was wir heute so gehört haben über dieses Projekt. Vielleicht folgen Sie auch dem Projekt, vielleicht abonnieren Sie ja den Newsletter und vielleicht werden Sie sogar Mitglied. Und ja, abonnieren Sie auch meinen Podcast, leiten Sie die Folge weiter an Menschen, die das interessiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer, bleiben Sie neugierig. Ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.